Liebe Gemeinde, vom Weizenkorn, das in die Erde fällt, haben wir gehört. Jesus vergleicht sich mit diesem Weizenkorn und sagt, was aussieht wie Sterben, das ist in Wirklichkeit Wachsen und Frucht bringen. Das würde ich zu gerne auch glauben für die Menschen in den Kellern von Mariupol und Kharkiv, aber es gelingt mir nicht. In diesem Sterben finde ich kein Wachsen und Fruchtbringen. Und auch das Weizenkorn kommt gerade viel zu oft nicht in die Erde. Das ukrainische Landwirtschaftsministerium gab diese Woche bekannt, dass die Frühjahrsaussaat nicht einmal auf der halben Fläche im Vergleich zum Jahr 2021 ausgebracht werden kann. Das wird sich auswirken bis nach Afrika. Das Schlimmste an diesen Nachrichten ist, dass man nichts tun kann, außer Geld spenden und vielleicht ein Päckchen packen. Wer eine Wohnung oder ein Zimmer übrig hat, der kann das zur Verfügung stellen. Ansonsten müssen wir gerade mit ansehen, wie unsere vertraute Welt sich auflöst in einen Nebel, der den Blick noch nicht freigibt auf das, was dahinter kommt. Wir müssen feststellen, dass wir jahrelang in einer Traumwelt gelebt haben. Aus dem Traum von einer immer friedlicher werdenden Welt haben uns russische Bomben geweckt. Immer noch reibe ich mir die Augen und tue mich schwer damit zu glauben, was jetzt Realität ist. Heute ist das Bergfest in der Passionszeit, die Mitte der 7 Sonntage zwischen Invokavit und Ostern. Laetare heißt dieser Sonntag, freut euch. Das kleine Osterfest auf halber Strecke zum Großen. Und wieder einmal ist die Stimmung in der Welt nicht zum Freuen. So wie vor 2 Jahren, als ich am Sonntag Laetare meine erste Audiopredigt im Corona-Lockdown aufgenommen habe. Vielleicht erinnert sich noch jemand. Damals kamen fürchterliche Bilder aus Italien und es war kein Impfstoff in Sicht. 2 Jahre später ist immer noch Pandemie und doch beschäftigt uns heute der Krieg viel mehr und die Frage, wohin das alles führt. Die Passionszeit ist berechenbar. Wir wissen, in 3 Wochen ist Ostern. Wie es mit dem Krieg weitergeht und den Flüchtlingen und der Energie und der Weltwirtschaft, das ist nicht berechenbar. Laetare, freut euch? Ja, sind wir denn noch ganz bei Trost? Unser Thema ist heute tatsächlich Trost. Wo Leid ist, da braucht es Trost. Das größte Leid ist aber gerade nicht bei uns. Wir leiden unter steigenden Preisen, ja. Für viele Menschen mit wenig Geld ist das auch wirklich hart. Aber es ist ein vergleichsweise mildes Leiden im Vergleich zu denen, die um ihr Leben laufen müssen oder die ihr bisheriges Leben zurücklassen mussten in rauchenden Trümmern. Deswegen ist mein erster Gedanke beim Thema Trost, ich will jetzt überhaupt keinen Trost. Ich will, dass der Trost mir vom Leib bleibt. Ich bin der falsche Adressat. Trost geht doch lieber hin zu denen, die ihn nötiger brauchen jetzt. Ich will wütend sein und ich will wütend bleiben über diese himmelschreiende Barbarei. Ich will mir meine Empörung und meinen Zorn nicht wegtrösten lassen mit sanften Worten und Streicheleinheiten für die Seele. Ich will keine fromme Soße über das Zeitgeschehen gießen. Ich will es so stehen lassen in seiner ganzen Scheußlichkeit und ich will es Gott hinhalten und ihm klagen. Schau doch, was wir wieder tun, wir Menschen. Wir kreuzigen weiter die Unschuldigen und Hilflosen, als hätten wir es immer noch nicht begriffen. Wir sind doch wirklich nicht ganz bei Trost. Mein zweiter Gedanke, mit meinem Zorn auf das Menschengeschlecht, ist eigentlich keinem geholfen. Vielleicht ist es besser, einen Moment lang auszusteigen aus dem wütenden Gedankenkarussell und sich ansprechen zu lassen von den weisen Worten der Heiligen Schrift. So viele Generationen haben schon mit ihnen gelebt und haben in ihnen Hoffnung und Leben gefunden. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Der Apostel schreibt: Gepriesen sei der Herr, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Bedrängnis, so dass auch wir andere in all ihrer Bedrängnis zu trösten vermögen, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie wir überschüttet werden mit dem Leiden Christi, so werden wir durch Christus auch überschüttet mit Trost. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Werden wir getröstet, so geschieht das zu eurem Trost, auch das zu eurem Trost, der wirksam wird, wenn ihr geduldig dieselben Leiden ertragt, die auch wir ertragen. Und unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, weil wir wissen, dass ihr in gleicher Weise wie an den Leiden, so auch am Trost teilhabt. Sechsmal Bedrängnis und Leiden stehen in diesen fünf Versen 10-mal Trost und Trösten gegenüber. So massiv kommt das Thema Trost sonst nirgendwo in der Bibel zur Sprache. Paulus schreibt diese Zeilen ganz am Anfang seines zweiten Korintherbriefes. An diese Stelle am Anfang des Briefes gehört sonst üblicherweise ein Dank für irgendetwas in der Gemeinde. Nur hier schreibt Paulus dieses Gotteslob. Er stand wohl noch ganz unter dem Eindruck dessen, was er zuvor in Ephesus erlebt hatte. Dort war er schwerer Verfolgung ausgesetzt und hatte im Gefängnis gesessen und sogar schon mit seinem Leben abgeschlossen. In seinem Verständnis hatte diese Leidenserfahrung ihn zutiefst mit Christus verbunden. Diese Erfahrung war ein Mitleiden mit Christus. Und er sagt, diese Leidensgemeinschaft mit Christus kommt den Korinthern zugute und bringt ihnen Trost und Rettung. Wie meint er das? Vielleicht so, dass sie durch seine Standhaftigkeit im Leiden selber Kraft und Mut gewinnen konnten, in ähnlichen Leidenssituationen durchzuhalten. Wer aber standhält bis ans Ende, der wird gerettet werden. So hatte einst Jesus seine Jünger auf Verfolgungen um seinetwillen vorbereitet. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Was ist das eigentlich genau, Trost? Bei Wikipedia kann man dazu lesen, das Wort Trost hängt mit dem indogermanischen Wortstamm treu zusammen und bedeutet Festigkeit, auch seelischer Halt, Zuversicht und Ermutigung im Leid. Meine erste Reaktion hat sich also gegen ein Zerrbild gerichtet, gegen ein billiges Vertrösten und ein oberflächliches Schönreden und Kleinreden des Leidvollen. Gott ist nicht ein Gott des Schönredens und Kleinredens. Gott ist ein Gott der Festigkeit, des seelischen Halts, der Zuversicht und Ermutigung im Leid. Das klingt schon ganz anders, denn darum müsste es ja jetzt genau gehen, dass diejenigen, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, wieder einen festen Grund finden, dass ihre Seele Halt findet, nachdem ihnen ihr vertrautes Leben genommen wurde, dass sie Zuversicht gewinnen, für mich und für meine Kinder ist trotz allem Zukunft da und ein Leben in Würde. Er tröstet uns in all unserer Bedrängnis, schreibt Paulus weiter, so dass auch wir andere in all ihrer Bedrängnis zu trösten vermögen, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Das ist weniger ein Lehrsatz als ein Erfahrungssatz. Der schwedische UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld hat einmal gesagt, wer nie gelitten hat, weiß auch nicht, wie man tröstet. Wer nie gelitten hat, weiß auch nicht, wie man tröstet. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, durch unsere eigenen Bedrängnisse bildet Gott uns zu Tröstern anderer Menschen aus. Er tut das nicht ohne uns selbst als der Tröster zu begegnen. Gottes Geist wird ja im Johannesevangelium von Jesus der Tröster genannt. Und ich kann bezeugen, dass das wirklich so ist. Eine meiner schwersten Leidenserfahrungen hatte ich mit Anfang 20, als mich jemand schwer enttäuscht und verlassen hat. Ich war noch nicht sehr lange Christ, aber aus einem inneren Impuls heraus habe ich mir damals ein kleines leeres Büchlein gekauft, so groß ungefähr, und ich habe da Trostworte aus der Bibel gesammelt und hineingeschrieben. Und die habe ich auswendig gelernt. Die haben mir Halt und Zuversicht gegeben damals. Das Leiden haben sie nicht beseitigt. Das war immer noch da und es war schwer und es war lang, aber mitten im Leid war da zugleich ein tiefer Trost, vermittelt durch den Tröster, der durch die Worte der Bibel zu mir sprach. Denn wie wir überschüttet werden mit dem Leiden Christi, so werden wir durch Christus auch überschüttet mit Trost. Sätze wie diese sind ein bisschen gefährlich. Sie sind gefährlich, wenn wir anfangen, sie als Lehrsätze zu hören und nicht mehr als Erfahrungssätze. Es gibt keinen Anspruch darauf, im Leiden mit Trost überschüttet zu werden. Es ist keine dogmatische Aussage. Paulus hat das so erlebt, andere nicht. Es ist schön, wenn wir das auch so bezeugen können. Viele können es nicht. Es gibt auch das trostlose Leiden. Viel zu viel gibt es davon. Wer sein Leiden als Mitleiden mit Christus begreifen kann, der findet schon darin allein einen gewissen Trost. Aber diese Deutung steht nicht allen zur Verfügung, auch nicht allen, die sich zu Christus halten. Lieber Paulus, möchte ich sagen, an dieser Stelle ist dein Glaube bewundernswert, aber ich fürchte, dass der Trost für viele erst dann wirksam wird, wenn Gottes Herrschaft sich voll und ganz durchsetzen wird. So wie Jesus es in der Bergpredigt sagt: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das kann man als Vertröstung hören, es ist aber Trost in vollem Sinn. Denn Worte wie dieses geben Festigkeit und Halt im Leiden und die Zuversicht, dass das Leiden nicht die ganze Geschichte ist. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Werden wir getröstet, so geschieht es auch das zu eurem Trost, der wirksam wird, wenn ihr geduldig dieselben Leiden ertragt, die auch wir ertragen. Paulus bezieht seine Leidenserfahrungen hier ganz und gar auf seinen Dienst als Völkerapostel. Er leidet ja tatsächlich um seines Glaubens willen und um seines Dienstes willen. Aus der Sicht der Synagogen und Stadtverwaltungen hat er Unruhe und Aufruhr in ein sensibles soziales und religiöses Gefüge gebracht. Davon wollte man ihn abhalten durch Prügelstrafen und Gefängnis. Paulus wollte sich aber nicht abhalten lassen, weil er sich von Christus selbst gesandt sah, das Evangelium zu verbreiten. Im Kolosserbrief heißt es: Jetzt freue ich mich, wenn ich für euch leiden muss, denn damit bringe ich stellvertretend an meinem Fleisch zur Vollendung, was der Bedrängnis Christi noch fehlt, seinem Leib zugute der Kirche. Die Leiden unserer Tage sind anderer Natur. Wir können diese Worte deshalb nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen und anderen überstülpen. Sie entspringen dem Nachdenken des Apostels über den Sinn und Zweck seines Leidens. Er bezieht das auch auf die Korinther, denen er schreibt. Sie sind ja in einer ähnlichen Lage. Auch sie sind mit Ablehnung und Strafmaßnahmen der Synagoge und Stadtverwaltung in Korinth konfrontiert. Es ist tröstlich, dem Leiden einen Sinn abgewinnen zu können. In der Ukraine ist das sicher ein anderer Sinn als in Korinth. Viele dieser Menschen, von denen wir dort hören, zeigen eine ungeheure Leidensbereitschaft, weil sie sich ein Leben in Demokratie und Freiheit aufgebaut haben und es schätzen gelernt haben und es nicht verlieren wollen. Sie verteidigen dieses Leben, das auch wir leben, gegen die Bedrohung durch ein autoritäres System, das Opposition nicht duldet und bestimmte Freiheiten nicht toleriert. Es ist ein Kulturkampf im Gange, den die tapferen Ukrainer stellvertretend für die westliche Welt, ja auch für uns führen. Sie verteidigen unsere Werte und unseren Lebensstil. Und das lassen sie sich enorm viel kosten. Und sie haben von uns dafür jede Unterstützung verdient. Werden sie bedrängt, so geschieht es zu eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, schreibt Paulus weiter, weil wir wissen, dass ihr in gleicher Weise wie an den Leiden, so auch am Trost teilhabt. Wie ist es um unsere Hoffnung bestellt? Was wissen wir? Ich habe den Eindruck, dass wir stark am Leiden teilhaben, nicht als Selbstleidende, aber als Mitleidende. Uns geht nahe, was da passiert. Wir lassen uns das Elend in unserer Nachbarschaft nahe kommen. Und das ist gut so. Aber haben wir in derselben Weise auch am Trost teil? Von Paulus hören wir heute, nur wer selbst getröstet ist, der kann auch andere trösten. Darum ist es wichtig, immer wieder zu den Quellen des Trostes zurückzukehren. Ich merke bei mir selber, dass Katastrophen und Tragödien solchen Ausmaßes, wie wir sie gerade erleben, einen Sog entfalten. Ständig kommen neue Nachrichten, die ich begierig lese oder höre. Ständig kreisen die Gedanken um das, was werden könnte. Und das ist gefährlich. Die Psychologen sagen, in Krisenzeiten brechen auch verstärkt seelische Krisen auf, die latent schon vorhanden waren. Darum ist es wichtig, immer wieder aus dem Krisenmodus herauszukommen. Trost, haben wir gelernt, ist das, was der Seele Halt gibt, was Zuversicht, was Hoffnung, was Ermutigung schafft. Wenn wir das suchen, dann ist das keine Empathielosigkeit, sondern es ist dringend notwendiger Selbstschutz, der uns vor Resignation bewahrt. Wer traumatisiert zu uns kommt, der braucht stabile Tröster. Menschen, die innerlich gehalten sind, die nach vorne schauen können und eine gute Zukunft dort sehen. Menschen, die Hoffnung und Ermutigung ausstrahlen. Jeder, der vergangenes Leid überstanden, eingeordnet und integriert hat, kann so ein Mensch sein. Darum lasst uns nicht vor den Nachrichten erstarren, wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern lasst uns Dinge machen, die uns Halt geben, Zuversicht und Hoffnung. Lasst uns die Bibel aufschlagen und Gott, den Tröster, den Heiligen Geist, darum bitten, dass er uns Trostworte schenkt. Lasst uns in die Frühlingssonne rausgehen und die rosa Kirschblüte anschauen, das Aufblühen der Natur riechen. Lasst uns gute Bücher lesen und schöne Filme anschauen, Musik hören und Musik machen. Uns bewegen, Ausflüge machen, festliches Essen genießen, etwas mit anderen Menschen machen und uns an der Gemeinschaft erfreuen. Lasst uns Kinder beim Spielen beobachten. Das tut gut, das gibt Halt, das macht Hoffnung. Und wir können das alles tun ohne schlechtes Gewissen. Es ist wichtig. Vielleicht habt ihr euch gefragt, wer Vera Litovtschenko ist. Von ihr möchte ich euch am Schluss erzählen. Vera Litovtschenko ist eine ukrainische Geigerin am Theater von Charkiw. Sie spielt bezaubernde Melodien im Keller ihres Hauses und sie macht denen Mut, die mit ihr dort unten in der Dunkelheit ausharren. Und nicht nur ihnen. Sie stellt Videos von ihren Stücken auf YouTube und hat es dort zu einiger Berühmtheit gebracht. Könnt es mal googeln. Viele Menschen aus aller Welt schreiben ihr und haben sich mit ihr verbunden auf Facebook. Und sie sagen, wie tröstlich ihre Musik ist. Sie zeigt, dass der Sinn für Schönheit und der Wille zur Hoffnung auch in der Bedrängnis nicht klein zu kriegen ist. Vera Litovtschenko lässt der Trauer über das Verlorene nicht die Oberhand, sondern der Frage, was kann ich jetzt unter den gegebenen Umständen tun, um das Leben zu fördern. Das hat die Oberhand. Und das ist die Haltung, die wir alle brauchen, um Krisen zu überstehen. Blicken wir nicht zu lange zurück, sondern nach vorne. Was kann ich heute tun, um in meinem Wirkungskreis ein wenig Licht und Freude zu verbreiten? Wem kann ich heute ein Lächeln aufs Gesicht zaubern? Am Ende werden es diese Momente sein, die unser Leben ausgemacht haben. Also lädt Haare, hat doch sein Recht, freut euch. Mitten in den Katastrophen dieser Welt, freut euch. Dann seid ihr im besten Sinne ganz bei Trost. Amen.